Hallo und herzlich willkommen zum Inspirations for Growth Podcast, deinem evidenzbasierten deutschsprachigen Podcast für mehr Inspiration und Motivation für dein erfülltes Leben. Ich freue mich, dass du dabei bist. Hallo! Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr dabei seid, so wie immer, zur heute 15. Folge des Inspirations for Growth Podcast. Jetzt kann ich meinen eigenen Podcast-Namen schon nicht mehr sagen. Und zwar heute mit einem absolut großartigen Knallerthema. Ich freue mich sowas von, dass ihr dabei seid und dass ich euch das heute erzählen darf. Und zwar geht es heute um das Thema, welchen Einfluss hat eigentlich dein Essen auf deine Psyche? Nutritional Psychiatry. Boah, haltet euch fest und schnallt euch an. Also, wie Tobi sagen würde, lasst die Atemmasken runter und so weiter. Das ist so krass, was ihr euch jetzt hier gleich mit mir zusammen hier anhören dürft. Erstmal darf ich euch eine wunderschöne Rückmeldung vorlesen, die mich total gefreut hat, von der lieben Juli, die hat mich über Instagram erreicht und zwar schreibt sie, Hi Sabrina, Juli hier. Ich habe vor einer Woche deinen Podcast entdeckt und wollte dir sagen, wie toll der ist. Da hat sie ein Herzchen dran gemacht. Super sympathisch hörst du dich an und ich könnte dir stundenlang zuhören. Schade, dass du immer nur 25 Minuten aufnimmst. Höre dich immer, wenn ich morgens mit dem Hund gehe. Und jetzt habe ich schon Angst, weil ich alle Folgen gehört habe und immer eine Woche warten muss, bis die nächste Folge kommt. Neben Laura und Tobi Beck ist deiner auf jeden Fall mein Lieblingspodcast. So, könnt ihr euch bitte festhalten, wie ich hier in meinem Stuhl saß und lesen darf, dass jemand sagt, dass mein Podcast neben Lauras und Tobis der Lieblingspodcast ist. Also ich war ungefähr 7,83 Meter hoch, ja, wirklich. Das war so cool. Also liebe Juli, you made my day. Dankeschön dafür. Total cool. So, und jetzt aber without further ado, wir springen mit beiden Beinen mitten rein in dieses spannende Thema. Und zwar gibt es dazu wieder einen Podcast-Blog-Eintrag. Ich hatte ja zwischenzeitlich gesagt, hey, ich mache das gerade nicht mehr. Und dann kamen einige Leute und sagten, Sabrina, kannst du bitte wieder? Und hier sind, ich habe euch so viele coole Quellen da reingepackt. Das ging gar nicht anders. Also ich habe schon gedacht, ihr müsst das einfach sehen. Also ihr müsst da irgendwo draufklicken können. Ich habe euch ganz viel in die Shownotes gepackt. Noch viel, viel mehr auf diesen Blogartikel, weil ich gedacht habe, ihr braucht diesen Mehrwert, ihr braucht diesen Content. Guckt euch das an. Sowas Cooles. Ihr merkt, ich bin auch nur geringgradig begeistert von diesem Thema. Und zwar habe ich euch da erstmal eine Metapher mitgebracht. Ja? Pizza essen und lernen wollen, deine Emotionen zu regulieren, ist ungefähr wie absichtlich immer nur bei Gegenwind joggen zu gehen. Im Laufe dieses Podcasts wirst du merken, was ich meine, und das werde ich dir am Ende auch nochmal sagen. Warum erzähle ich dir überhaupt dieses Thema? Und warum beschäftige ich mich eigentlich die ganze Zeit mit Psyche und mit so Selbstmitgefühl und mit weiß ich nicht was allem? So, mit 19 kam ich aus meinem Abi raus und habe mir erstmal 20 Kilo angefuttert, vor lauter Angst vor der Zukunft, war maximal frustriert und hatte überhaupt keine Ahnung, was ich mit meinem Leben tun soll. Dann mit 25 war ich fertig mit meinem Tiermedizinstudium, hatte 15 der 20 Kilo wieder runtertrainiert, mir eine Essstörung angeeignet, war immer noch maximal frustriert, hatte immer noch Angst vor der Zukunft und bin dann erstmal ins Hamsterrad eingestiegen, habe eine Doktorarbeit gemacht, weil irgendwas muss mit deinem Leben ja machen, Mädchen, ne? Mit 28 hatte ich dann irgendwann die restlichen 5 Kilo runter, mittlerweile überhaupt gar keine Ahnung mehr, weil dann ging es ja schon wieder nach einem Schritt weiter. Und mein Verhältnis zu Essen war furchtbar. Also das ist auch heute immer noch, dass ich teilweise merke, oh, da drifte ich aber in welche lustigen Sachen ab. Also alle, die mich kennen, die wissen ganz genau, wovon ich hier rede und dass ich hier gerade sehr ehrlich bin. Und dann habe ich vor 2 Jahren angefangen eben mit Persönlichkeitsentwicklung. Und bin da drüber, eben über diese ganzen Themen, über die ich euch jetzt schon hier mit meinem Science-Background sozusagen informiert habe, gestolpert, Selbstmitgefühl, positive Psychologie und so weiter. Und das, was ich euch jetzt hier eben herausgefunden habe, das ist aus meinem letzten Urlaub, wo ich ganz viel durch die Gegend gewandert bin mit meinen Eltern und dann irgendwann auf dieses Thema gestoßen bin, der Nutritional Psychiatry. Und es hat mich echt aus meinen Wandersocken gerissen. Und ich dachte mir so, boah, ey, das ist echt dein nächstes Thema. Das ist ja sowas von der Knaller. Deswegen wisst ihr jetzt auch so mein Hintergrund, diese Kombi aus Wissenschaft und aus Science, die ist einfach super spannend. So. Also, du hörst in dieser Folge, was Nutritional Psychiatry eigentlich ist, woher das kommt und wer diese Richtung geprägt hat. Dann hörst du, warum dieses Feld eigentlich so mega wichtig ist und welche spannenden Studienerkenntnisse es hier gibt, sowohl aus den Tierstudien als auch aus menschlichen Interventionsstudien. Welche Ernährungsempfehlungen resultieren denn jetzt da wirklich für dich draus? Und wie sieht die Zukunft aus? Ja, und dann habe ich euch am Ende noch meine eigene Meinung da so ein bisschen dazu gepackt, noch eigene Gedanken. Und natürlich wirklich, also gefühlt 87 Links, auf die ihr klicken könnt, mit Empfehlungslisten, mit Blogartikeln, die ihr dazu lesen könnt, mit Podcasts, die ihr euch da anhören könnt, weil ich einfach denke, das ist echt groundbreaking. So cool. Also, dieses Feld der Ernährungspsychiatrie, das gibt es erst seit 2009, 2010. Und zwar hat eine wirklich super coole Dame, die heißt Felice Jacker. Die hat das gegründet. Das ist die Professorin an der Deakin University und die ist die Gründerin und Präsidentin der International Nutritional Psychiatry Research Group sozusagen. Und erst, die hat mit ihrem PhD hat die das sozusagen begründet und hat festgestellt, okay, was gibt es eigentlich zwischen Zusammenhänge zwischen Ernährung und mentaler Gesundheit. Ja, das klingt jetzt für dich so nach dem Motto, duh, ja, wer weiß das nicht. Aber jetzt, um das Ganze mal in den Kontext zu setzen, warum ist denn dieses Feld überhaupt so wichtig? Und zwar, ich falle hier schon wieder aus den Socken, ne? Es gibt ein ganz tolles Institute of Health Metrics and Evaluation, das heißt IHME. Und das hat eine fünfteilige Studie herausgebracht, die heißt Global Burden of Disease Study. Das Ganze ist supported von der Gates Stiftung. Eine riesige Studie, die sich anguckt eben, was ist die globale Krankheitslast. Und da gibt es eine Studie, die ist publiziert im Lancet Magazin. Das ist ungefähr so ein bisschen, So neben Science ist es so, neben Nature ist es so das Hoch, wo man hinkommen kann. Und diese Studie guckt sich an, die führenden Risikofaktoren für frühen Tod global und hat festgestellt, dass ein hoher BMI und ein hoher Blutzucker, gefasster Blutzuckerspiegel, die Top 2 und die Top 3 Todesrisiken für Frauen sind in Industrienationen. Bei Männern ist das Top 5 und Top 6. So, dann schätzt die WHO, dass es gerade 300 Millionen Menschen weltweit gibt, die an Depressionen leiden. Das sind mehr Frauen als Männer. Dann ist es so, dass es ganz viele Studien gibt, die eben belegen, dass ungesunde Ernährung sehr stark verknüpft ist mit Depression und Angststörungen. Und in den letzten Jahren gibt es einen wahnsinnigen Anstieg an chronischen Entzündungen. Ja, also sozusagen dein Immunsystem hat ganz, ganz viel mit wirklich großen Erkrankungstypen zu tun. Also eben Depressionen. Top 1 der Todesursachen weltweit ist übrigens Stroke, also Herzinfarkt. Und auch der hat einen ganz, ganz großen entzündlichen Anteil. Das heißt, dein Immunsystem ist ganz, ganz weit oben, was Entzündung angeht und was wirklich weit betreffende Krankheiten angeht. So, und jetzt weißt du auch, warum dieser Zusammenhang zwischen Ernährung, Psyche, Immunsystem so mega den Einfluss hat und warum es Sinn macht, sich das mal anzugucken. Deswegen, boah, echt, also ich find's so krass. die Wahl, also wenn du dir jetzt vorstellst, dein Immunsystem hat eben einen Einfluss eben auf diese ganzen Entzündungen, ja, dann hat das, was du isst, hat einen mega großen Einfluss auf deine Darmflora. Ja, die ändert sich nämlich mit dem, was du isst. Also auch innerhalb von ganz wenigen Stunden ändern sich immer deine Bakterien. Und die Bakterien wiederum beeinflussen ganz, ganz stark dein Immunsystem, das ganz viel im Darm sitzt. Es gibt eine ganz spannende Achse zwischen dem Darm und dem Gehirn. Und zwar, also Darm-Hirn-Achse, und die läuft über so einen Nerv, der heißt Vagusnerv. Und ungefähr 90% der Informationen werden transportiert vom Darm an das Gehirn und nur ungefähr 10% vom Gehirn an den Darm. Das heißt, wenn du irgendwelche, zum Beispiel angenommen, du bist gestresster, dann regelt dein Gehirn über diese Darm-Hirn-Achse deine Darmbewegung, deine Motilität runter und dadurch verändert sich deine Darmflora, weil natürlich das jetzt alles länger da drin sitzt. Und das wiederum bewirkt, dass sich die Bakterien darin ändern und das bewirkt, dass die Bakterien, was die sozusagen machen als Stoffe, dass die wiederum einen anderen Feedback-Mechanismus an dein Gehirn zurückspielen. Das heißt, du merkst, das ist so ein riesiger Kreislauf und normalerweise ist der Darm von so einer schönen, wunderbaren Schleimschicht ausgekleidet. Das heißt, du hast sozusagen Darminhalt, dann hast du Schleimschicht und dann hast du Darmwand. Wenn du jetzt bestimmte Lebensmittel isst, die diese Schleimschicht schädigen, wie zum Beispiel sehr viel Salz, da bin ich zum Beispiel jemand, der eher sehr gerne nachsalzt, falls du da draußen auch jemand sein solltest, ja, wir beide sollten da mal dran arbeiten. Das zweite sind Emulgatoren. Emulgatoren sind sowas wie Seife, die Öl und Flüssigkeiten zusammen verbinden. Die findest du in Margarine, in Fertigsoßen, in Brot, in Eis, also alles, was so schön cremig ist. Und das führt aber dazu, dass diese schöne Schleimschicht im Darm weniger wird und der Darminhalt an die Darmwand drankommt. Und dadurch treten Teile des Darminhaltes in dein Blut aus und dann wiederum schaltet sich dein Immunsystem an und sagt, oh, da ist irgendwas im Blut, was da nicht hingehört und schmeißt dir eine systemische Entzündung an. Und dann hast du die Gefahr für Depressionen, für Allergien, für Ekzeme, für Chronic Heart Disease, also für Herzerkrankungen, Alzheimer hat einen entzündlichen Anteil, also für jeden möglichen Kram. Das heißt, du merkst, du möchtest nicht, dass diese Schleimschicht irgendwie weggeht. Das heißt, du kannst das modellieren, über was du isst. So, die allermeisten Bakterien sitzen in deinem Dickdarm. Und da fermentieren diese Bakterien Fasern. Das heißt, dabei entstehen sogenannte kurzkettige Fettsäuren. Und diese kurzkettigen Fettsäuren, die haben unendlich viele positive regulierende Eigenschaften auf deinen ganzen Körper. So, jetzt gibt es, also stell dir vor, du hast eben deinen Dickdarm, da wohnen deine Bakterien drin. Die heißen auch Probiotika. Damit diese Bakterien was zu essen haben, also diese Probiotika auch nicht verhungern müssen, kriegen die Präbiotika, also Vorstoffe für deine Probiotika. Wenn du jetzt ganz viele Bakterien hast, diese Bakterien aber nichts zu futtern haben, weil du denen keine Fasern gibst, dann machen die dir auch keine schönen, guten, kurzkettigen Fettsäuren. Das heißt, du hast diesen Effekt nicht. Das heißt, es ist ein Ergebnis von dieser Forschung von der Felice Jacker, dass sie festgestellt haben, dass Menschen viel zu wenige Fasernanteile essen. Ich erzähle dir gleich, wo diese ganzen Fasern eigentlich noch alles drin sind. Und das führt eben dazu, dass diese Bakterien im Dickdarm dann einfach nichts zu futtern haben und dann eben diese ganzen guten Stoffe gar nicht machen können. Das Ganze erinnert mich, jetzt bin ich auch wieder dabei, das Ganze erinnert mich daran, ich habe ja Tiermedizin studiert und wenn wir früher Kühe hatten, dann mussten diese Kühe in ihrem Futter eine gewisse Faserlänge an Heu haben. Wenn das nicht funktioniert hat, dann hatten die nichts zu kauen und die Bakterien nichts, um sich daran festzuhalten. Und dann ist diese ganze Kuh sozusagen sowas wie sauer geworden und umgekippt. Und dieser ganze schöne Pansen, riesige Magen, das hat alles nicht mehr funktioniert. Und daran musste ich denken, als ich das hier gehört habe und gedacht so, boah, krass. Also, Leute, esst mehr Fasern. Dazu gleich mehr. Jetzt weißt du ja bestimmt, dass man immer sagt, so, ja, der Darm ist ein zweites Gehirn und so weiter. Und das ist auch wirklich so. 95% des Serotonins, also dieses Glücklichkeitshormons, wird nämlich im Darm gebildet. Bis jetzt ist der Wissensstand, dass dieses Serotonin nicht ins Gehirn geht, sondern das wird über Serotoninrezeptoren in deinem Darm sozusagen dockt es an und das moduliert dann über diese 90% Darm-Hirnschranke, von der ich eben sprach, sozusagen die Rückmeldung an dein Gehirn. Und was ich ganz, ganz spannend fand, war zu lernen, dass Menschen mit Depressionen oder Angststörungen ganz oft als erste Symptome oder als Begleitsymptome Durchfall, Verstopfungen oder Darmsymptome haben. Und jetzt kommen wir hier auch nämlich schon zu den ganzen spannenden Studienergebnissen. Und zwar erstmal zu den Tierstudien. Jetzt ist es ja so, ich weiß ja immer nicht, wie viel du da so über evidenzbasierte Wissenschaft weißt, aber evidenzbasiert ist was anderes als, ich habe da mal eine Studie. Es ist ja nämlich so, dass du wirklich jede einzelne These und jede Aussage mit irgendeiner Publikation und irgendeiner Studie belegen kannst. Also irgendein Franz, der dir das belegt, findest du ja immer. Jetzt ist evidenzbasiert, aber dass sich sowas wie die Tendenz häuft, dass es in eine gewisse Richtung geht. Auf Englisch heißt es so schön growing body of evidence. Also es sieht so aus, also es ist so ein Body, weißt du, es ist nicht nur eine Studie, sondern das sind halt mehrere Studien, die in die gleiche Richtung weisen. Und bei Tierstudien ist es so, die weisen alle in eine schöne Mechanismusrichtung, so nach dem Motto, dass man eine Idee hat, so könnte das ungefähr laufen. Das ist aber immer noch nur eine Tierstudie. Das heißt noch lange nicht, dass das beim Menschen auch so funktioniert. Deswegen, also ich erzähle dir das jetzt hier, das ist echt total abgefahren. In Tierstudien ist es so, wenn du Mäuse ohne Darmbakterien hast, dann erscheinen die klinisch im Verhalten mit einem autistischen Verhaltensspektrum. Das heißt, eine Maus ohne Bakterien in ihrem Darm sieht aus, als wäre sie autistisch. Und da haben, also ich habe hier gerade Gänsehaut, das ist so krass. Dann haben amerikanische Forscher haben es geschafft, durch Immunmodulation bei Muttermäusen Babymäuse zu erschaffen sozusagen, die eben dieses autistische Verhaltensspektrum hatten. Und dann haben sie bei diesen autistischen Babymäusen eine einzige Bakterienart, die heißt Bacteroides fragilis, wieder zurückgebracht in den Darm und waren mit diesem Bakterium in der Lage, das Verhaltensmuster von Autismus fast vollständig aufzuheben. Ich sitze hier echt mit Gänsehaut, ne? Es ist so krass, musst du mir überlegen, dass ein Bakterienstamm bei einer autistischen Babymaus dazu führt, dass die hinterher nicht mehr autistisch aussieht. Hallo? Wie krass ist das? Du kannst einer Maus ohne eigene Darmflora mit einer Stuhltransplantation von einem depressiven Menschen eine depressive Maus erschaffen. Das gleiche geht mit Bluthochdruck. Das ist so krass. Dann gab es eine Studie, wo sie festgestellt haben, dass Mäuse mit niedrigem Futter, mit Futter mit niedrigem Fasergehalt gefüttert wurden. Und das hat dazu geführt, dass nach 4 Mausgenerationen 75% der Darmbakteriendiversität in dem Dickdarm verschwunden war. Und die kam auch nicht mehr wieder. Und das hat natürlich eine krasse Implikation auf, wenn das beim Menschen mal passiert, dann gibt es ganz viele Bakterien, die nur im Menschen wohnen. Und wenn die einmal innerhalb von 4 Generationen vielleicht weg sind, dann kommen die nie wieder. Deswegen ist es so wichtig, dass man diese Diversität, diese Unterschiedlichkeit von Darmbakterien füttert, damit die bleiben. Ansonsten haben wir die nämlich vielleicht irgendwann verloren und gerade geht die Tendenz schon echt knackig abwärts, was ich jetzt gelernt habe. Dann erzähle ich dir gleich noch was über eine Gruppe von Lebensmitteln, die heißt Polyphenole. Und zwar gibt es da ganz spannende Erkenntnisse. Das sind Stoffe, die gibt es zum Beispiel in schwarzem und grünem Tee, in Kaffee, in schwarzen Oliven oder in Rotwein. Und diese Polyphenole haben so ein bisschen wie Antioxidantien so ganz viele tolle Benefits. Und in Tierstudien, Ratten- und Mäusestudien, ist herausgekommen, dass wenn du zwei Gruppen von Mäusen hast, die eine Gruppe fütterst du normal, die andere Gruppe fütterst du mit High Fat, dann werden die natürlich dicker, ja, die High Fat, oh Wunder. Wenn du jetzt die High Fat Gruppe plus Polyphenole ergänzt, dann nehmen die nur um die Hälfte zu. Und auch das ist ja spannend. Das heißt, wenn du Fett und Polyphenole kombinierst, dann scheint die Fettresorption sich zu verändern. Ganz spannend. Dann gab es noch hier jetzt ganz, ganz viele Menschenstudien. Also ich hatte ja eben gesagt, Tierstudien sind sozusagen, zeigen dir, was du untersuchen könntest, aber dann geht es um die Menschenstudien. Und da ist es so, dass die Felice Jacker eine ganz große Studie gemacht hat, die heißt Smiles Study, habe ich dir auch verlinkt. Und da hat sie über 1000 Frauen zwischen 20 und 90 mit klinischen depressiven Symptomen eingeteilt in zwei Gruppen. Die eine Gruppe hat Social Support bekommen, also Therapie, Gesprächstherapie und Treffen und so weiter. Und die andere Gruppe hat klinische Ernährungsberatung bekommen. Und rausgekommen ist, dass die Gruppe mit der klinischen Ernährungsberatung größere Erfolge hatte bei klinischer Depression als die mit Social Support. Ist das krass? Also ich finde das krass. Außerdem hat sie eben bei der Auswertung festgestellt, dass in dieser Gruppe der Ernährungsberatung, dass das für das Gesundheitssystem um $3,000 günstiger war als dieser Social Support. Das heißt, es hat auch noch eine riesige Implikation auf die Kosten des Gesundheitssektors. Und dann gab es eine weitere Studie, die sie sich angeguckt haben. Du hast bestimmt vom Gedanken her so nach dem Motto, ja, wenn du depressiv bist, dann futterst du einfach mehr. Das heißt, weil du depressiv bist, wirst du dick. Jetzt gibt es immer mehr Evidenz, dass es andersrum ist. Dass weil du dick bist, du depressiv wirst. Und ich meine, ich habe dir ja vorher meine Geschichte kurz erzählt. Ich war früher, klar hatte ich auch einen mentalen Anteil, dass ich mich im Spiegel nicht mehr angucken wollte. Das war ganz furchtbar. Deswegen jedes Mal, wenn mir das jetzt jemand erzählt, ich breche fast in Tränen aus, weil ich total nachvollziehen kann, wie derjenige sich fühlen muss. Ganz furchtbar. Also du da draußen, falls du das hast, ich fühle so mit dir, ne? Wirklich. Also, boah. Und ich weiß damals eben noch, ich habe total den Mist gegessen und war sturzunglücklich, habe gleichzeitig versucht, irgendwie glücklich sein zu wollen. Deswegen am Anfang auch dieses Anfangszitat. Ich habe versucht, glücklich zu sein. Also ich habe versucht, sowas wie Joggen zu lernen, bin aber immer gegen Gegenwind gerannt. Also ich habe nur Mist gegessen und habe dadurch meine Biochemie total schwierig gemacht. Dazu gleich am Ende nochmal mehr. Es gibt einen ganz, ganz klaren Zusammenhang zwischen der Ernährung von Erwachsenen und der Größe deren Hippocampus-Anteil, das ist der Anteil in deinem Gehirn, das ist nämlich die Region für Lernen, Erinnerung und mentale Gesundheit. Das heißt, je nachdem, was du isst, ändert sich die Größe von diesem Anteil in deinem Gehirn. Also jetzt hier, ne? Ganz, ganz, ganz krass, vor allem für die jungen oder werdenden Eltern unter uns. Die Ernährung von den Müttern und die Ernährung von den Vätern ist maßgeblich für die mentale Gesundheit des Kindes. Und zwar in dieser Entwicklungspsychiatrie gibt es Studien, die eben gezeigt haben, dass übergewichtige junge Eltern mit einer höheren Wahrscheinlichkeit Kinder bekommen, die eine mentale Erkrankung haben. Das heißt, wenn du als Elternteil dick bist, ist dein Kind mit einer höheren Wahrscheinlichkeit krank. What? So. Und dann ist es scheinbar so, dass die Ernährung der Mutter und die Ernährung des Kleinkindes bis zum dritten Lebensjahr einen maßgeblichen Einfluss auf die Darmflora, auf die Darmbakterienbesiedlung dieses Kleinkindes haben. Weil du kriegst ja deine ganzen Bakterien von deiner Mama. Über Stillen, über die Lebensmittel, die deine Mutter isst und die du eben als Erstnahrungsaufnahme als Kleinkind isst. Und da gibt es ganz große Untersuchungen, dass wenn die Mütter sozusagen so eine Art westliche schlechte Diät essen, mit viel Zucker, viel Fertigzeug, viel Gedöns, ne, dann sind die Kinder mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zum Beispiel Allergiker oder eben autistisch, weil die Darmflora nicht funktioniert. Das heißt, die haben ein vermindertes Immunsystem, die haben eine verminderte Abwehrkraft. Nach diesem dritten Lebensjahr scheint sich dieser Einfluss, der sich da mal etabliert hat, den kannst du dann nicht mehr viel ändern. Aber vor allem die ersten Monate, also die Zeit der Schwangerschaft, die ersten Monate und bis zum dritten Lebensjahr des Kindes ist da ein ganz, ganz wichtiges Fenster, wo es wirklich, wirklich wichtig ist, dass die Mütter und die Kinder gute Lebensmittel essen. So, jetzt ist ja die Frage, welche echten Ernährungsempfehlungen resultieren denn jetzt auf diesem ganzen Wissen für dich? Es ist mega, mega wichtig, dass du eben deine ganzen Darmflora-Bakterien fütterst und nicht nur deine Gelüste. Und es ist genauso wichtig, dass du gute Sachen isst, wie dass du die schlechten weglässt. Also ich werde zukünftig auch nochmal eine Folge machen über Zucker und warum Zucker eigentlich so schlecht ist oder nicht schlecht ist. Also einfach da eine Meinung, eine Diskussion. Auf jeden Fall ist es mir wichtig, dass du verstanden hast, dass es dir nicht nur hilft, wenn du gute Lebensmittel isst und gleichzeitig die ganze Zeit irgendwie immer noch irgendwelche Maßregeln in dich reinschaufelst. Du darfst wirklich beides machen. Viele gute Dinge rein und wenige und den ganzen anderen Kram weglassen. Ja, also da habe ich letztes Jahr in Barcelona habe ich mal einen ganz tollen Spruch gehört, ist einfach putting more of the good stuff in. Ja, gute Gedanken, gute Lebensmittel, gute Menschen. Wie willst du denn energetisch ein guter Mensch sein, wenn du nur Mist in dich reinpackst oder auf dich drauf? Das Einfachste, was du doch machen kannst, ist, dich selber mit guten, energetisch hochwertigen Dingen versorgen und die auf dich draufschmieren. Ja, du brauchst auch nicht anzufangen, irgendwie Feinstaub zu perfektionieren, wenn du die ganze Zeit nur von Fertigpizza lebst. Das ist dann auch egal. Nur mal so am Rand. Es ist ganz wichtig, dass du keine Lebensmittelgruppen ausschließt. Also mittlerweile ist Ernährung ist ja wirklich fast schon Religion. Ja, also Paleo und hier vegetarisch und vegan und dann 16:8 Fasten und dann irgendwie High Fat, Low Carb und weiß doch der Henker, was es da alles noch gibt. Das Ding ist, wenn du eben eine Lebensmittelgruppe auslässt, dann hast du möglicherweise Bakterien, die das verstoffwechseln würden, nicht gefüttert. Das heißt, die sterben. Das heißt, du hast deren gute Benefits nicht. Jetzt rede ich ja die ganze Zeit hier von diesen guten Lebensmitteln. Was ist denn das jetzt eigentlich? Und du hast ja jetzt von mir gelernt, dass es ganz wichtig ist, die guten Dickdarmbakterien zu füttern, damit die Futter haben, damit die dir gute Stoffe machen können. Das heißt, du brauchst Lebensmittel mit einem hohen Fasergehalt. Und ich habe dir da die Liste auf den Blog gepackt. Das ist vor allem sowas wie Chiasamen oder Artischocken oder Birne. Und wie diese Fasern gemessen werden, das funktioniert so, dass du das Lebensmittel sozusagen trocknest und dann da sowas wie Enzyme draufpackst, die so tun, als wären sie in deinem Magen. Und dann zerbröckelt dieses Lebensmittel Und dann schaust du, was übrig bleibt, einfach an, also an Dingen, die nicht verdaut werden können. Das heißt, du ziehst die ganzen Proteine ab, die ganzen Kohlenhydrate ab und das, was übrig bleibt, sozusagen der, ja eben die Fasern, die das Ganze zusammenhalten. Wie hoch ist der Anteil von diesen Faseranteilen in deinem Lebensmittel? Und das ist bei Birne zum Beispiel relativ hoch. Bei Chia ist es wahnsinnig hoch. Das ist ein bisschen über 30%. Das ist riesig, also das ist mega. Chia ist wahrscheinlich unter den Haupt Lebensmitteln, die sowas können. Deswegen quillt Chia auch so schön. Iss möglichst viele unterschiedliche regenbogenfarbige Gemüse, Salate, Früchte, Kräuter, Vollkorn- und Hülsenfrüchte. Also nicht irgendwie immer nur, ich mag Brokkoli oder ach, ich esse immer nur Möhrchen. Und auch Möhrchen jeden zweiten Tag reicht nicht aus, ne? Also du solltest auf mindestens 30 Gramm Fasern pro Tag kommen. Da kommen die meisten von uns nicht drauf. Also mal ein Apfel ist nicht. Das darfst du viel häufiger machen. Dann, was ganz toll ist, sind fermentierte Lebensmittel. Also Sauerkraut oder Kimchi oder Kombucha oder Miso, eingelegte Gemüse in allen Varianten, Tempeh. Es gibt in allen Kulturen gibt es fermentierte Produkte. Ja? Ich habe dir auf den Blogpost Anleitungen für deinen eigenen Kokosjoghurt gepackt oder für Kombucha. Oder und für Kimchi. Auf die Idee mit dem Kokosjoghurt bin ich über meine beste, liebste Freundin gekommen. Die hat das nämlich erzählt und hat das gemacht. Es funktioniert total gut. Ich habe gelernt, du musst Kokosmilch mit einem hohen Fettanteil nehmen. Fühl dich gegrüßt, du bist cool. Also, falls ihr das wissen wollt, wie das geht, klickt auf den Blog. Ich habe euch das da hingepackt. Dann, ganz, ganz wichtig, füttere dein Gehirn mit mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Und das, diese Omega-3-Fettsäuren, ja, die findest du, also mehrfach ungesättigt, an mehreren Stellen ungesättigt. Und dann gibt es Omega-3 und Omega-6. Omega-3 sind die Entzündung sozusagen vorbeugen. Das sind die wichtigen. Und die findest du in Fisch, die findest du in Nüssen, die findest du in extra virgin Olivenöl. Die sind wirklich wichtig. Dann kommen wir zu den Polyphenolen, was du noch essen solltest. Zum Beispiel Nelken haben viel, Kakao, das sind ja jetzt alles Sachen, die haust du jetzt nicht in größeren Mengen rein, ne? Aber Haselnüsse, Artischocken, schwarze Olive, Heidelbeeren, Kaffee, grüner und schwarzer Tee, habe ich dir alles da reingeschrieben, kannst alles nachlesen. Wichtig, dass du das weißt. Fermentierte Lebensmittel, mehrfach ungesättigte Fettsäuren, Polyphenole. Dann Alkohol. Ich persönlich trinke keinen, ich mag den einfach nicht. Ich weiß, dass viele von uns Alkohol genießen. Mach das bitte wirklich in Maßen. Ja, Alkohol hat wirklich viele negative Faktoren. Mal Genuss, mal Social ist wirklich gut, aber auch da habe ich dir einen Blogpost hingepackt, warum Alkohol für deine Darmbakterien jetzt nicht so der Brüller ist. Und dann bitte lass den raffinierten Zucker weg. Der führt zu instabilen Blutzuckerwerten und wie du am Anfang gelernt hast, ist ein instabiler, gefasteter Blutzuckerwert die Top 2 der Todesursachen, Risiken für Frauen in Industrienationen. Das heißt, wenn dein Blutzuckerspiegel die ganze Zeit schwankt, weil du nur am Snacken bist, von hier nach da, ach, alle 2 Stunden habe ich mal Lust auf einen Kinderriegel. Ich verstehe dich doch. Das habe ich früher auch alles gemacht. Ganz ehrlich, also ich erzähle hier gerade und ich reite hier auch nicht auf Charlie the Unicorn über einen Regenbogen, ne? Ich bin auch ein ganz normaler Mensch, der mal bei irgendwie sich komplett überfrisst an irgendwelchen Hochzeiten, wo ich letztens war. Ja, da smilen die anderen mich schon an, wenn ich da im Buffet stehe und das 87. Hühnerbeinchen in mich reinfuttere. Also ich bin hier echt weit weg von super. Ich weiß es einfach, und ich komme dann zurück zu dieser Verhaltensroutine, die ist wichtig. Du kannst anstatt Zucker, kannst du wahnsinnig gut Stevia nehmen. Nimm bitte gutes Stevia. Kauf dir das auf deiner Lieblingsplattform, wo du das auch mal herkriegst. Oder nimm Erythrol oder Xylitol oder zum Beispiel rohen Honig. Ja, es gibt wirklich Alternativen. Das findest du auch in dem Podcast 45 von The Biohacker Podcast von Primal State. Den habe ich dir auch mit angehängt als Quelle. So, wie sieht denn jetzt hier die Zukunft aus mit diesen ganzen tollen News? Und zwar zukünftig, durch wird es hoffentlich möglich sein, Menschen mit Depressionen zu helfen durch eine Stuhltransplantation von einem gesunden Menschen. Und das kam eben diese Idee, dadurch, dass du eben Mäuse krank machen kannst, depressiv machen kannst durch Stuhltransplantation von depressiven Menschen. Das heißt, zukünftig wird das vielleicht eine Möglichkeit sein, dass du dir über gute Bakterien, die du dir sozusagen leihen kannst als Transplantation in depressive Menschen. Und dann ist natürlich die große Frage, was macht jetzt eigentlich einen gesunden Darm gesund? Welche Bakterien findest du denn da? Das hört sich jetzt so banal an, ist es aber wirklich nicht, weil es geht da wirklich um Billiarden Bakterien und um über 1000 verschiedene. Und die ändern sich wahnsinnig schnell. Also das ist echt aufwendig, das rauszufinden, was jetzt die richtige Komposition ist. Dann kommen wir jetzt langsam mal zu diesem eigenen Tipps und Tricks. Und das Ganze ist jetzt auch schon 35 Minuten lang, aber das ist wieder so eine Folge, die ich wahnsinnig wichtig finde. Und wenn Juli mir am Anfang sagt, Sabrina, 25 Minuten ist fast schon zu kurz, dann hoffe ich, dass du mir jetzt verzeihst, weil das einfach ein mega geiles Thema ist. Das Ganze erzähle ich dir ja, eben weil es so mega wichtig ist. Weißt du, wir wollen alle ein erfülltes, gutes Leben. Ja, wir wollen alle glücklich sein. Jetzt, wenn du jetzt versuchst, dein Mindset zu ändern, ja, wenn du versuchst, irgendwie zu meditieren und glücklich zu sein, du machst 87 von diesen Interventionen, die ich dir hier die ganze Zeit als Tipps und Tricks und Ideen gebe, und deine Biochemie ist aber einfach gegen dich, weil du viel zu wenig gute Dinge isst und viel zu viel Mist, weil du nicht ausreichend schläfst, weil du nicht genug B-Vitamine hast, weil du nicht genug Magnesium hast, weil du nicht genug gute Omega-3-Fettsäuren hast, ja, dann kannst du, klar kannst du versuchen, glücklich zu sein, aber es ist so viel schwieriger. Also ich sitze hier gerade und kräme mir in meinen Augen, weil ich mir denke so, boah, ich gönne dir das erfüllteste Leben deines Lebens wirklich. Also ich gönne dir das so hart, glücklich zu sein. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es so unendlich schwierig ist, glücklich zu sein, wenn deine Biochemie dir einfach in den Hintern tritt. Deswegen bitte gönn dir doch, also wenn du sagst, ich möchte glücklich sein, ich möchte ein erfülltes Leben, dann bitte mach es dir doch einfach, indem du deine Biochemie auf deine Seite holst und gute Dinge in dich rein isst, die deine guten Bakterien füttern, die dir einfach eine viel einfachere Plattform bieten, um dann mit deinen Mindset-Interventionen da drauf zu kommen. Das ist so ein bisschen wie eine andere Metapher, wenn du jetzt ein Kleinkind hast und das soll laufen lernen und du lässt das los und stellst das auf Treibsand. Ja, der Boden ist so sandig und so unstabil, wie soll dieses Kind dann irgendwie aufstehen? Das fällt doch die ganze Zeit hin. Das macht doch keinen Spaß. Deswegen nutz doch dieses coole Wissen und diese ganze Science für dich, um eine Verhaltensänderung zu machen. Du sollst jetzt hier nicht anfangen, alles umzukrempeln. Und diese ganzen Empfehlungen, das ist ja wirklich kein Rocket Science. Also es ist wirklich nicht. Dass du viel Gemüse essen solltest und viele Dinge mit Faserstoffen und wenig Schoki und wenig Alkohol und viel schlafen. Also weißt du, das ist ja jetzt nicht so, dass ich sage, das hast du ja noch nie gehört. Aber vielleicht verstehst du jetzt als Hintergrund, dass es wirklich so ist, also ich meine, wenn ich dir jetzt sage, du kannst eine Maus mit dem Stuhl von einem depressiven Menschen depressiv machen, ja, oder autistische Kinder haben eine andere Darmflora als nicht autistische Kinder. Ja, oder ein depressiver Mensch, der hat gleichzeitig ganz oft Magen-Darm-Symptome. Ja, oder eben diese Ergebnisse aus dieser Studie, dass wenn du depressiven Menschen eine Ernährungsumstellung gibst, sie weniger depressiv werden. Ja, also das sind ja jetzt wirklich, also ich schüttel das ja jetzt nicht aus dem Ärmel, sondern das sind ja wirklich Erkenntnisse, die haben wirklich massive klinische Implikationen. Und was ich dir hier auf jeden Fall wirklich mitgeben will, wenn du jetzt jemand draußen sein solltest, der irgendwie der merkt, der driftet depressiv irgendwie ab, oder du kennst jemand, der ist depressiv, dann bitte sag dem das. Geh zu deinem Arzt, halt ihm diese Smiles-Studie, ich habe dir die verlinkt, halt ihm, druck dir die aus, nimm die mit dahin, halt ihm die unter die Nase und sag, guck mal, was ich hier gefunden habe. Es ist nicht nur so, dass das mein Gefühl ist, sondern da gibt es wirklich evidenzbasierte Medizin dazu. Bitte verschreib mich zu einem Ernährungsmediziner. Oder falls derjenige, der Arzt das nicht machen möchte, dann bitte such dir selber eine gute Ernährungsberatung. Oder stell deine Ernährung um, weil unabhängig, ob du jetzt sagst, oh, das ich mache das für mich oder mach das für deine Psyche. Ja, das ist wirklich wichtig. Und genauso wichtig ist, dass dir klar ist, dass du bitte nicht bei jeder Kleinigkeit Antibiotika in dich reinfutterst. Und wenn du wirklich keine Alternative hast, weil Antibiotika gerade medizinisch wirklich angezeigt ist, dann mach dir klar, dass du danach deine Darmflora wirklich wieder aufbauen und peppeln darfst. Mit fermentierten Produkten, weil die ganzen Bakterien da drin sind. Du kriegst die dann wieder da rein. Dann isst du bitte Sauerkraut oder eingelegte Gürkchen oder Miso oder irgendwie Tofu oder trinkst Kombucha oder isst irgendwie wirklich guten, selbstgemachten Joghurt oder Joghurt vom Markt oder so. Also nicht der gesüßte von Ermann oder irgendwie so, Namensnennung und so weiter, sondern halt wirklich guter Naturjoghurt, wo die ganzen Bakterien drin sind. Also ich erzähle euch das, weil ich wirklich nur das Beste für euch möchte und weil dieser Podcast dazu dient, dass ich euch mit einem medizinischen Hintergrund einfach Informationen zur Verfügung stellen möchte für euer erfülltes Leben. Und Selbstbewusstsein üben ist wahnsinnig wichtig. Selbstmitgefühl üben, das mache ich auch jeden Tag. Ich meditiere auch jeden Tag, ist alles schick. Ja, aber wenn du deine Biochemie nicht im Griff hast, weil du einfach viel zu wenig schläfst oder weil du einfach Mist isst, dann ist das so viel schwieriger. Ich habe beim Vorbereiten hier zum Beispiel, habe ich abends bis nachts um 2 gesessen, fand das ultra spannend, war komplett im Flow, um mal wieder den Csikszentmihalyi da irgendwie reinzubringen. Positive Psychologie und so. Und dann war ich abends so emotional müde, dass ich einen kompletten Fressflash hatte und alles in mich reingefuttert habe. Wo ich mir gedacht habe, so viel zu der Biochemie. Das heißt, ich war müde, ich hatte keine Kontrolle mehr über meine Emotionen. Und dann habe ich das nicht mehr gemerkt und habe einfach nur angefangen zu futtern. Also ihr merkt auch, ich bin jetzt auch nicht perfekt. Ja? Und deswegen erzähle ich euch das, einfach um euch zu sagen, ey, du bist nicht alleine. Es gibt so viele Möglichkeiten, es gibt coole Wissenschaft, die dich da unterstützt. Jetzt darfst du selber selbstwirksam sein und das deine Verhaltensänderung in die Hand nehmen. Mit kleinen Schritten. Und einfach bau bitte einfach mal mehr gute Faserstoffe ein. Ja, lass mal die Pizza weg. Mach das slow and steady, aber in die richtige Richtung, weil das wirklich einen Unterschied auf deine Darmbakterien hat. So, und jetzt will ich dir hier kurz noch die Plattformen erzählen, die ich dir als Infos da reingepackt habe. Und zwar einmal ist es das Food and Mood Center der Deakin University, wo du die ganzen evidenzbasierten Blogartikel findest. Mega geil, auch optisch super schön. Also ganz, ganz klare Empfehlung, da hinzuklicken. Dann gibt es die englische Folge direkt mit The Good Gut Podcast Series mit Felice Jacka, ist auf Englisch. Dann gibt es das gleiche nochmal Food and Mood and the Gut mit Healthier Together, der Podcast. Dann auf Deutsch der Biohacker-Podcast, wie ein kranker Darm dich beim Abnehmen behindert. Und dann gibt es eine Folge von Bulletproof mit Naomi Whittel, die heißt Glow 15, wo du auch ganz viel über Polyphenole hörst, über 16:8 Fasten für ein Schema für Frauen, das deiner Haut wirklich wahnsinnig gut macht. Und ich kann sagen, es funktioniert mega geil. Ich habe es auch schon probiert, es ist echt der Knaller. Also das kannst du ja auch anhören. Dann gibt es einen Blogpost zu eingelegten Gürkchen, Kimchi, Sauerkraut auf Englisch vom Food and Mood Center, warum das funktioniert. Dann das Ganze für Polyphenole und warum Alkohol die Vitaminaufnahme in deinem dünnen Darm verhindern kann und eben auch zu diesem Leaky Gut Syndrome führt, also diesem Schleimschicht weg, Teile aus deinem Magen-Darm-Inhalt in deiner Blutbahn. Das ist übrigens auch der Grund, habe ich jetzt gelernt, hochmaschinell verarbeitete Lebensmittel führen bei vielen Menschen, die ich jetzt schon kennengelernt habe, zu einer Lebensmittelunverträglichkeit, weil da Emulgatoren drin sind. Und sie denken, sie haben sowas wie eine Glutenintoleranz, haben sie aber eigentlich nicht, sondern die Schleimgeschicht wird angegriffen und dadurch kommen Teile eben in ihre Blutbahn und sie kriegen eine Immunreaktion. Dann eben diese Anleitung von, ich habe es jetzt mal genannt, mach's dir doch einfach selber. Und zwar für den Kokosjoghurt, für Kimchi und für den fermentierten Tee Kombucha. So, und jetzt sind wir bei 45 Minuten. Ich hoffe, du verzeihst mir, das war mir wahnsinnig wichtig. Ganz, ganz geile Inhalte. Amen, ja. Also erzähl mir deine Meinung auf Instagram, erzähl mir deine Meinung auf Facebook. Also Instagram bin ich gerade irgendwie ein bisschen aktiver. Einfach, ich liebe diese schönen Bildchen und den Kontakt zu euch, der ist der Knaller. Schreibt mir bitte, was ihr gelernt habt. Schreibt mir, ob das für euch wichtig war, was ihr noch wissen wollt, irgendwelche Fragen, irgendwelche neuen Anstöße, was ich für euch noch rausfinden kann. Also diese Themen positive Psychologie und Nutritional Psychiatry, da werdet ihr auf jeden Fall noch was von hören. Sowas Cooles, diese Kombi aus Wissenschaft, aus Hack deine Biochemie und das Ganze evidenzbasiert. Und dann mit Mindset Change, also das, da werdet ihr auf jeden Fall in Zukunft noch ganz viel von hören. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, kommt auf mich zu. Juli, nochmal tausend Dank für dieses mega geile Review am Anfang. Bitte mehr davon. Ich feier euch so hart. Ich mache das wirklich wahnsinnig gerne für euch. Ich bin hier regelmäßig inspiriert. Also Inspirations for Growth, das geht auch für mich. Mich hauen diese ganzen wissenschaftlichen Sachen so vom Hocker nicht. Ich bin so, boah, ich muss das mit euch teilen. So was Cooles, Energie, wuhu. Also Leute, wie gesagt, schreibt mir ein Review, was wollt ihr hören? Bitte schreibt mir auch, ob euch das was gebracht hat, ob das jetzt zu lang war. Kommt in Kontakt, ich find's mega. Ah, sowas Geiles. Und kleiner Header, ab dem 1.11. werde ich in Köln leben und Menschen, die in Köln sind, please reach out to me. Ich habe total Lust, euch kennenzulernen. Also ihr werdet auf jeden Fall bald wieder was von mir hören. Habt die beste Zeit und echt, lasst euch von der Wissenschaft aus den Socken rocken. Es ist so cool. Leute, ich feiere euch. Bis ganz bald. Eure Sabrina. Tschüss, tschüss.